Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session. Börse at Home, wie immer gewohnt, montags 30 Minuten geballtes Börsenwissen. Jetzt ist das heute natürlich ein bisschen Eigenlob, weil Jana und ich sind ja heute zu zweit hier in unserer neuen Einstiegsreihe und wollen Ihnen, euch, ich muss mich auch noch an das Duzen gewöhnen, euch eine ganz praktische Tipps mit an die Hand geben, wie ihr den passenden ETF findet, je nachdem, was eure Anlagestrategie ist. Ich sage euch, das funktioniert eigentlich immer. Warum sind wir so gehandicapt? Also tatsächlich, ich erlebe das sehr, sehr oft. Anlegerinnen, Anleger kommen zu mir auf Börsentagen, auf Messen, egal, oder schreiben Mails, nach Seminaren. Sie haben sich jetzt schon so lange damit beschäftigt, aber Sie wissen jetzt gar nicht mehr, was Sie tun sollen, weil da liegen irgendwie 10 Päckchen verschiedene Buttersorten im Supermarktregal. Genauso ist es. Es sind um die 2500 ETFs. Dazu kommen noch wie viele ETPs, also ETNs und ETCs. Ich glaube auch noch mal so 300, 400. Und dann noch die Active ETFs. Also die Auswahl ist einfach zu groß. Und geht dir wahrscheinlich genauso wie mir. Wenn ich irgendwie 10 Sorten Butter habe, habe ich erstmal ein Thema. Zwei wären mir lieber. Wir kommen aber mit ein paar einfachen Fragen, und zwar mit der, ich nenne es immer der Günther Jauchsche, wer wird Millionär, Ausschlussverfahren, indem ich einfach das rauswerfe von den 2500, die ich nicht will. Dann komme ich auf eine wirklich entscheidbare Menge. Zweite Komplexität, die in dem Thema drin ist bei der ETF-Suche, ist die komplex aussehenden Namen. Aber sehen nur so aus. Also das ist, wir ganz am Schluss erklären wir noch mal, wie die aufgebaut sind. Das ist dann wirklich ein leichtes, direkt am Namen zu sehen, worum es bei dem ETF geht. Dritte Problem, das ich sehe, kenne ich auch von mir selbst, wenn ich gar nicht so genau mir sicher bin, was ich eigentlich suchen will. Klar, dann kann ich es ja auch nicht gut finden. Das ist genauso, wenn ich nicht weiß, will ich jetzt gesalzene Butter oder nicht, will ich jetzt Bio-Butter oder nicht, das muss ich mir schon vorher überlegen, damit ich eben das rausnehmen kann aus dem Regal, was für mich passt. Auch diese Zuordnung zur eigenen Strategie kann ein Handicap sein. Also, ihr habt jetzt eine Kerninvestmentstrategie für in 20, 30 Jahren, wollt nicht so viel USA drin haben und zum Beispiel so als Grundgerüst, aber das Ganze weltweit gestreut, weil ihr wollt nur einmal im Jahr drüber nachdenken. Und da müsst ihr natürlich dann den passenden ETF dazuordnen. Aber keine Sorge, das machen wir jetzt gleich. Ein Thema, was wir auch öfter hören, sicher, ist die Vertrauensprobleme. Einfach, man traut dem Anbieter nicht, man hat irgendwo gehört, BlackRock sind Halsabschneider und deswegen nehme ich keinen iShares ETF, was auch immer. Ja, das ist natürlich auch eine emotionale Komponente eigentlich in der Geldanlage immer mit drin. Auch bei sowas, eher wirklich neutralem wie ein Indexfonds. Und FOMO. Also wer jetzt glaubt, ich muss dringend noch unfassbar viel in Rüstung investieren, da ist garantiert eine FOMO, also eine Fear of Missing Out Komponente drin, nämlich einen Trend zu sehen, den alle anderen schon genommen haben, den Zug, und da hinterher zu laufen. Das kann auch ein wirklich großes Problem sein beim Investieren. Und das Allergrößte meiner Ansicht nach ist, die 100% Lösung zu suchen, weil die gibt's nicht. Geld investieren ist immer eine Sache von Wahrscheinlichkeiten, von Risiken, die man kalkuliert und die man eingehen kann. Und Costolani hat gesagt, an der Börse ist immer alles möglich, auch das Gegenteil. Und jetzt gehen wir mal direkt rein.
Gerne. Da mache ich dann doch gerade mal weiter. Die vielleicht schon die ersten zwei Folgen von unserer Serie gesehen haben, werden das schon kennen. Da ist ja wirklich immer die Frage, was für ein Zeithorizont hast du als individueller Investor für dein Investment? Also bist du jemand, der regelmäßig reingucken möchte oder wie auch immer? Das heißt, die Frage ist, wie lange möchtest du dein Portfolio in dem Sinne, ja, noch haben? Ne? Ist es irgendwie Geld, was du jetzt gerade kurzfristig anlegen willst? Ist das Geld, was mittelfristig angelegt werden soll? Da sprechen wir dann so von 1 bis 8 Jahren, von einem taktischen Investment und dann langfristig auch ab 8 Jahren vom strategischen Vermögensaufbau. Also das ist wirklich ganz, ganz individuell. Genau. Dann
Ah, stimmt,
diese,
ich muss weitermachen.
genau, recht fehlt mir dieses Mal. Genau, hier der Punkt, den ich eben auch gerade schon so ein bisschen mit drin hatte, nicht nur wie lange möchte ich das Geld anlegen, wie viel habe ich jetzt gerade, sondern auch, wie viel Zeit möchte ich investieren, um immer mal reinzuschauen. Ne? Bin ich so jemand, der sagt, oh, ich gucke da jeden Tag rein und mir macht das irgendwie Spaß und ich möchte mich damit auch beschäftigen? Bin ich jemand, der sagt, ja, naja, also einmal im Monat reicht mir schon irgendwie und ich möchte wirklich mal schauen, passt das so? Ist alles noch mit drin? Wurden alle Sparpläne zum Beispiel richtig ausgeführt? Oder ist man wirklich konservativ und sagt irgendwie, nee, also das möchte ich einmal alles eingerichtet haben und dann möchte ich jährlich einmal reinschauen, aber das soll gar nicht so viel Zeit ziehen. Auch wenn das jetzt vielleicht erstmal banal klingt, aber das sind wirklich Fragen, die relevant sind und die wichtig sind. Genau, dann nochmal auf der nächsten Folie. Wie auch Wiederholung, einfache Portfoliostruktur, dass man zum Beispiel sagt, man hat irgendwie ein Welt-ETF, das soll dieser Globus so ein bisschen darstellen. Und dann hat man irgendwie noch kurzfristige Cash-Sachen, die man vielleicht in den Geldmarkt investieren möchte. Das heißt, da spielen auch wieder die Faktoren rein, welchen Zeithorizont habe ich, wie viel möchte ich mich auseinandersetzen. Aber im Prinzip ist es immer möglich, auch sehr einfach zu investieren, auch wenn es sich vielleicht kompliziert anhört, muss es aber gar nicht sein.
Ja, das gerade für den Anfang ist das somit die einfachste Portfoliostrategie, die man haben kann. Heißt auch Pantoffelportfolio, ich glaube bei der Stiftung Warentest, also Finanztest. Und irgendwie Tenhagen oder Sofaportfolio nenne ich es von Finanztipp oder andersrum. Ja? Ich vertausche die Namen immer. Und da ist ganz einfach, bevor ihr gar nichts macht, überlegt euch, welches Geld braucht ihr die nächsten 10 Jahre nicht in Form von Bargeld. Das könnt ihr dann unbesehen, ohne Stress in einen weltweit streuenden Aktien-ETF packen.
Genau. Dann hier die Core-Satellite-Strategie, wird dem einen oder anderen bestimmt auch schon was sagen. Da ist tatsächlich das Thema, wie viel soll mein Kern ausmachen? Da sprechen wir immer so von 60 bis 80%. Das heißt, da sollte man möglichst diversifiziert sein, möglichst wenig jetzt nur auf eine Karte setzen, wie man immer sagt. Und dann prinzipiell kann man natürlich immer noch ein bisschen irgendwie ergänzen, dass man sagt, ich habe mal ein Themen-ETF, dort ist ja Beispiel mit der Rüstung, dass einen das irgendwie interessiert oder irgendwie Sinn macht. Und da ist tatsächlich dann der Punkt, dass es eben keine 60 bis 80% des Portfolios ausmachen sollte, sondern wirklich so kleine Ergänzungen mit Dingen, die einen Spaß machen, die vielleicht auch mal mehr Rendite bringen können, die aber das Fundament nicht beeinträchtigen, damit man trotzdem noch sicher seine Strategie fahren kann, ohne dass das irgendwie schief geht.
Ja, und macht euch bewusst, dass die Satelliten auch Zeit kosten. Das ist genau deswegen ist diese Zeitfrage sehr wichtig. Und früher, ich glaube, Buffett war das, hat irgendwann mal gesagt, 8 bis 9 Stunden müsste man in der Woche für die Einzelaktienanalyse investieren. Das ist nicht mehr so. Ah, Spoiler. Weil wir natürlich ganz andere Arten von Informationsquellen inzwischen haben. Aber das gilt auch für Themen. Ja? Das gilt nicht nur für Einzelaktien, das gilt auch für Themen. Und der Stefan Waldhauser, Hightech Investing, der hat mal gesagt, er hat sich die Tools auch so eingerichtet, er braucht 1 Stunde pro Woche. Aber das ist trotzdem was anderes, als einmal im Jahr zu gucken, ob man noch die richtige Balance hat. Also das bitte immer sich bewusst machen. Nicht da so in so Sachen rumspielen und dann, ach nee, jetzt möchte ich mal ein paar Monate nicht reingucken. Okay, dann legen wir mal los. Die 10 Schritte haben wir ja das letzte Mal bei der Einstiegsreihe Anfang August schon mal vorgestellt, aber ganz knapp. Und das machen wir jetzt mal im Einzelnen. Schritt Nummer 1, die Anlageklasse. Und da ist auch dieser Zeithorizont ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aktien haben beim Investieren die höchste Rendite von den klassischen Wertpapieren, von den klassischen Anlageklassen. Also die da sind Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Gold ist als Edelmetall. Ja, also ich spreche jetzt hier nicht über Derivate, sondern ich spreche von klassischen Anlageklassen. Und da haben Aktien einfach die höchste Rendite. Es ist Eigenkapital, euch gehört ein Teil vom Unternehmen. Und das ist das höchste Risiko. Und deswegen ist da auch die Rendite am höchsten, weil man erwartet einfach eine höhere Rückzahlung als Investorin, als Investor. Das ist das Payback vom Risiko, was ihr bekommt als Rendite. Weil Anleihen hast du eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die zurückkriegst, je nachdem. Aber da ist ganz andere Art von Investieren. Was ich jetzt hier gemacht habe, einfach mal eine längerfristige Performance aufgezeigt von 4 verschiedenen Anlageklassen. Eins ist Gold. Ich vermute, ich muss mal ganz kurz gucken. Das untere ist das Gelbe. Na, das Gelbe ist Gold, also das zweite. Ich gehe mal ganz unten hin. Der ganz unten, der Orange, der da so ein bisschen ründelt, sind Anleihen. Ganz breit gestreuten Anleihenindex habe ich da genommen, ETF drauf und zwar mit Aggregates, also mit Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Und ihr seht, der pendelt dann nach 15 Jahren so bei 0 quasi, schwankt aber auch nicht so stark. Das ist das Türkise, Entschuldigung. Das Orangene ist ein Immobilienindex und zwar ein REIT-Index, das sind Immobilienaktien, weltweit gestreut. Und da seht ihr auch, das hat auch nicht so viel gebracht, ja. Aber immerhin ist jetzt nicht tief im Minus. Das Gelbe ist Gold und ganz oben seht ihr das Blaue, das ist tatsächlich weltweit streuender Aktien-ETF. Ich habe den Spider genommen mit den allermeisten Aktien, der All Country Investable Markets Index, der hat 9000 Aktien drin. Und da sieht man einfach diese langfristige Outperformance von Aktien, die aber mit den starken Schwankungen bezahlt wird, die ihr da ja auch seht in den Zacken. Also, erster Schritt, Marc. Wir sind jetzt mal beim langfristigen Investieren. Wir werden ihn sicherlich in einer der anderen Folgen dieser Einstiegsreihe mal ein paar taktische Sachen machen. Aber wir sind jetzt hier, Einstieg langfristig, sprich 7, 8 Jahre mindestens Perspektive, um diese Schwankungen auszusetzen. Und da sage ich natürlich alles auf Aktien, weil ohne Aktien geht es nicht.
Das stimmt. Und da ist ja auch die Auswahl immer noch nicht gerade klein, auch wenn wir schon den ersten Schritt gemacht haben und gesagt haben, wir wollen uns irgendwie auf einen Aktien-ETF konzentrieren. Denn da ist ja die Frage, welcher Markt? Also da sind mal ein paar aufgelistet. Und da ist tatsächlich das Thema, dass es wirklich relativ viele Regionen natürlich auch gibt und Dinge, die jetzt eher kleinteilig sind, wie zum Beispiel jetzt eher Deutschland, da hat man natürlich dann nur Deutschland drin und nicht eben die gesamte Welt. Das heißt, da muss einem bewusst sein, dass es dann natürlich nicht so diversifiziert ist. Das heißt, auch da, wenn wir an die Core-Satellite-Strategie zurückdenken mit den kleinen Punkten drumherum, dann wäre das was, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Basis, einfach weil man da viel mit ausschließt, sondern das könnte zum Beispiel so ein kleiner ETF sein, den man noch eben ergänzt, der aber nicht alles mit ausmacht, wenn man da zum Beispiel mal das Gegenteil sieht, zum Beispiel wie den MSCI World zum Beispiel, dann ist der Fall, dass man natürlich viel, viel mehr mit drin hat. Das heißt, auch da wieder Pantoffelportfolio relativ breit gestreut.
Ja, hier war nochmal die Frage nach einer guten Informationsquelle, die kann ich gleich mitmachen. Ich habe jetzt hier extra ETF benutzt. Ich denke, wir haben am Schluss auch noch genug Zeit. Dann mache ich das mal bei extra ETF, diese Suche. Aber die Suchen sind alle gleich aufgebaut. Und da kann man wirklich so chronologisch einfach runtergehen und diese Kriterien nach und nach auswählen. Und wenn ihr dann mal weiter seid in eurer Anlagebiografie, so nenne ich das ganz gerne, weil man entwickelt sich ja als Anlegerin, als Anleger, dann kann man so ein Weltportfolio und Kerninvestment natürlich auch selbst zusammenstellen. Wenn zum Beispiel sagen, dieser, den ich eben genannt habe, der Spider All Country World mit den 9000 Aktien, da ist irgendwie so, ich glaube, 3% China sind da drin. Wenn mir das, selbst das zu viel ist, kann ich zum Beispiel hinken, kann sagen, ich nehme stattdessen einen Asien-ETF ohne China. Also, dass ich mir quasi meine Länderstreuung selber
Genau.
baue. Aber das ist das Fortgeschrittenere. Wir sind jetzt hier mal so ganz am Einstieg. Und da macht es natürlich durchaus Sinn, einfach zu sagen, ich gehe jetzt auf die Welt. 644, wir sehen ja sogar, wie viele es gibt. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so viele sind. Aber ich habe jetzt aus den 2.500 habe ich immerhin 644 gemacht. Das ist ja schon mal eine ganze Menge
Auf jeden
weniger.
Fall, ja.
Aber das sind so viele, weil, und das ist der dritte Schritt, ich kann ja auch weltweit gestreut, heißt ja per se nicht breit, sondern es kann ja auch ein Branchen-ETF weltweit gestreut sein. Ich habe jetzt hier mal ein paar rausgenommen. Hier ist auch immer noch die Quelle extra ETF. Automobilbranche. Als Thema Banken, Batterien, das sind jetzt Themen, das sind keine Branchen. Ganz kurz der Unterschied zwischen dem Thema und der Branche. Branche ist klassische Einteilung, also werden alle Unternehmen einem bestimmten Sektor zugeordnet. Themen ist eine andere Geschichte. Da geht es einfach darum, dass eine bestimmte Unternehmen, also dass ein Unternehmen auch in einem bestimmten Bereich arbeitet. Das wird heutzutage meistens mit KI gelöst. Dass sie gucken, die KI guckt dann, wie viele, oft taucht der Begriff Auto oder Motor in den Geschäftsberichten und Kommunikationswegen des Unternehmens auf und irgendwann wird gesagt, das ist jetzt einer, der hat mit den Automobilbranchen zu tun. Das könnte auch ein Autoradiohersteller sein, das gibt es gar nicht mehr so, oder? Oder
Weniger vielleicht, ja.
Navigationshersteller, ja. Mir fallen immer
Ja.
nur so alte Beispiele ein.
Ja.
Und also die schmeißen wir dann einfach raus, also oben ohne Branche auswählen. Bei allen Suchen, die funktionieren alle so. Man muss das aktiv machen. Und dann sind jetzt meiner Erinnerung nach weltweit gestreut, ohne Branche, sind jetzt irgendwie noch 250 oder so übrig.
Genau, und dann ist der nächste Schritt thesaurierend oder ausschüttend. Ich denke, das wird den meisten wahrscheinlich auch was sagen. Das heißt, thesaurierend bedeutet, wenn zum Beispiel Dividenden anfallen, dass die immer wieder reinvestiert werden. Das heißt, da kriegt man dann keine Auszahlung auf sein Konto. Das heißt, in dem Moment ist es erstmal nicht direkt steuerpflichtig so gesehen. Da gibt es natürlich Themen wie die Vorabpauschale und so weiter. Da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht zu tief einsteigen, aber einfach nur, dass man es mal gehört hat. Und ausschüttend bedeutet tatsächlich, dass zum Beispiel die Dividenden auch ausgeschüttet werden. Warum gibt es die Unterschiede oder was macht vielleicht auch irgendwie einen gewissen Effekt oder was macht was aus? Thesaurieren bedeutet natürlich auch, dass es direkt wieder angelegt wird. Das heißt, die Dividende wird nicht ausgeschüttet zum Beispiel, sondern die wird direkt wieder in das Fondsvolumen mit reingepackt. Das heißt, man kann da besser vom Zinseszinseffekt profitieren. Wer sich erinnert, in Session 1 hatten wir mal mit der Karotte gesprochen, ne? Der Zinseszinseffekt macht wahnsinnig viel aus. Das hat man beim Ausschütten natürlich dann eher. Oder es ist eher, man hat es natürlich erstmal direkt auf dem Konto, aber es ist nicht mehr in dem ETF investiert. Das heißt, da ist die Frage so ein bisschen, an welchem Zeitpunkt stehe ich? Bin ich jetzt vielleicht kurz vor der Rente und möchte das irgendwie als passives Einkommen haben? Dann kann es natürlich durchaus Sinn machen. Bin ich jetzt aber jemand, der noch wirklich lange investieren möchte, dann müsste man, wenn man Ausschütten nimmt, den am besten dann das, was man rausbekommen hat, auch wieder investieren. Und da hat man natürlich auch wieder den Punkt Kosten. Ich muss wieder irgendwie das Geld in die Hand nehmen, wieder irgendwo eine Order ausführen zum Beispiel. Das heißt, da sollte man sich immer ein bisschen mit beschäftigen. Und beim Ausschütten, dann ist es auch so, dass eben die Bank, sofern sie jetzt zum Beispiel in Deutschland angesiedelt ist, automatisch auch die Steuern mit abzieht.
Ich finde das ein, vor allen Dingen psychologischen Faktor, weil ich selber, ich neige dazu, Geld auszugeben, wenn es auf dem Konto ist, und gehe dann gerne lecker essen zum Beispiel. Es ist besser, wenn das direkt thesauriert und gar nicht erst als Guthaben bei mir irgendwo in Erscheinung tritt. Ganz persönliche Frage. Schritt Nummer 5, wir werden das häufig noch gefragt, die Art der Indexnachbildung. Deswegen möchte ich es mit ein paar Sätzen erwähnen. Da geht es einfach darum, wie investiert der ETF, ist ja ein Fonds, Sondervermögen. Nehmen wir mal diese 9.000 Aktien von dem Beispiel, das ich gleich am Anfang hatte. Wie investiert jetzt dieser Fonds in diese 9.000 Aktien? Der macht es zum Beispiel so, dass er Entschuldigung, dass er, na, 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 jetzt fehlt mir gerade ein Wort. Das eine
Investiert.
ist repliziert, genau,
Repliziert
das
oder
ist das
so, ja.
Fachwort. Das Gegenteil davon ist synthetisch bzw. swap-basiert. Und der tatsächlich physische Abbildung, das ist viel schöner als repliziert. Natürlich kauft er jetzt nicht diese 9.000 Aktien, das wäre viel zu teuer und viel zu aufwendig. Ginge dann auch zu Lasten der Performance, sondern er kauft da 3.500 davon. Also wenn Sie sich dann mal wundern, warum die Vogt die ganze Zeit von 9.000 Aktien im ETF spricht, dann ist der, aber auf ihrem Portal steht, dass da nur 3.500 drin sind. Das liegt an dieser Optimierung. Der kauft einfach die 3.500 größten. Also, wir haben physisch replizierend, also voll abbildend, physisch abbildend. Dann haben wir noch optimiert, aber trotzdem abbildend, also kaufend. Und dann haben wir noch swap-basiert. Das Swap-basierte ist in Verruf gekommen, das Synthetische, weil also da werden Swaps gleichen, dann die Wertentwicklung, es wird irgendwas gekauft, es ist ja ein Fonds, es ist ja Sondervermögen, aber es wird halt irgendwas gekauft und Abkommen, also mit anderen, mit Dritten sozusagen, gleichen die Entwicklungsunterschiede aus. Brauchen Sie sich nicht im Detail merken. Haben Leute als riskant empfunden, weil der könnte ja weg sein, der Dritte, mit dem Geld, ja. Und das ist so gerade im Nachgang der Lehman Insolvenz 2008, September 2008, ist das natürlich ein viel heißeres Thema gewesen. Aber zum einen sind die begrenzt, die Anteile, die da abgebildet werden können. Und zum anderen kann man, also ich glaube, auf 10% pro Swap-Partner, es können natürlich auch mehrere sein. Und es gibt gar nicht mehr so viele. Also ich persönlich, ich würde den Punkt einfach ignorieren. Außer man legt Nachhaltigkeitskriterien zugrunde, weil dann will ich ja gezielt in manche Sachen nicht investieren. Und dann ist es wichtig, meiner Ansicht nach. Aber wenn Sie sich unwohl damit fühlt, wenn ihr euch unwohl damit fühlt, dass es synthetischer ETF ist, einfach die anderen nehmen,
Genau.
die sind eh in der Mehrheit.
Dann auch der Punkt, den häufig viele auch im Kopf haben, Währungsabsicherung. Was ist, wenn jetzt irgendwie viel in den USA investiert wird zum Beispiel? Wie ist es denn mit Euro versus US-Dollar? Da ist der Punkt tatsächlich, dass es sich in der Regel wo es in der Regel nicht unbedingt lohnt. Warum nicht? Damit diese Währungsabsicherung stattfindet, fallen natürlich zusätzliche Kosten an. Das sprechen wir von 0,5 bis 1% zusätzlich. Also die sind noch nicht in den laufenden Kosten drin, die man so schön sieht, da auch gleich nochmal was zu, sondern die sind dann nochmal zusätzlich mit drin. Und wie wir wissen, Kosten schmälern immer die Rendite. Und da ist natürlich die Frage, ob sich das dann wirklich so lohnt, wenn man jetzt irgendwie Jahrzehnte in irgendwas investiert. Dann ist es häufig so, dass sich Währungsrisiken dann auch wieder ausgleichen. Das heißt, da macht es vielleicht eher weniger Sinn, wenn man jetzt eher spekulativ unterwegs ist, irgendwie ganz kurzfristig investiert. Da muss man natürlich schon ein Auge auf die Währungsabsicherung haben, weil dann macht das auch mehr Sinn, wenn man wirklich kurzfristig investiert und da einfach das Risiko mit drin hat, dass das sich einfach nicht in den Zeitraum ausgleicht, den man sich eben anschaut. Deswegen auch da wieder die Eingangsfragen. Für welchen Zeitraum investiere ich
Ja,
in dem Sinne?
also das dürften alle von Ihnen oder alle von euch ganz schmerzlich gemerkt haben, was Währungsrisiko in der Praxis bedeutet, wenn ihr einen S&P 500 ETF habt oder auch ein MSCI World, reicht ja schon völlig. Der Dollar hat so massiv gegen den Euro verloren seit Jahresbeginn, seit April eigentlich. Und deswegen sind die ETFs im Minus, obwohl wir komplett neue Rekordstände an den US-Aktienmärkten hatten. Und da kann man das ganz gut spüren. Oder Anleiheninvestoren, die 2022 und 2023 in US-Anleihen investiert waren. Auch Währungsschwankungen haben in dem Fall war es dann der schwache Dollar, haben dann diese ganze Rendite einfach weggefressen. Ja, gerade bei Anleihen, die ja ohnehin eine schmale Rendite haben. Also macht nicht unbedingt Sinn, wenn man ein langfristiges Bild hat. Es ist einfach zu teuer. Gerade professionelle Fondsmanager, ich habe einen Weiß beim Termin mit dem Klaus Kaldemorgen von der DWS letzte Woche, der hat auch gesagt, die können als Profis, die können die Währungsrisiken raushedgen, aber das können wir als Privatpersonen nicht. Sprich, sie trennen sich von den Wertpapieren, den Dollar notieren. Also nur eine andere Entscheidung sind Fondsmanager. Nächster Punkt, der liegt mir am Herzen, weil es ist ein Thema, das ja so ein bisschen ein Backlash gerade erlebt, der Unbeliebtheit, nämlich die Nachhaltigkeit. Aber wir haben ein Klimaproblem und man kann tatsächlich so wie man kann manchmal mit Leuten mit dem Geldbeutel abstimmt, kann man auch sagen, was wollen wir auch mit unserer Geldanlage abstimmen. Und da kann man natürlich jetzt sagen, ich möchte weiter auf Nachhaltigkeit Wert legen. Also ich lege weiter auf Nachhaltigkeit Wert und da gibt es dann so drei große Gruppen. Da bin ich auch schon fertig mit dem Thema. Artikel 6 nach der EU-Regulierung sind die ohne irgendein Kriterium. Nach Artikel 8 klassifiziert sind die erste Generation Nachhaltigkeitskonzepte für die Geldanlage für Fonds, die einfach nur die besten einer Klasse, also Best in Class, das heißt die besten eines Sektors genommen haben und die entsprechend höher gewichtet haben. Also ich würde es hellgrün nennen, da spricht man oft gerne von hellgrünen Konzepten bis hin zu dunkelgrün und dann bewegen wir uns schon mal ein bisschen weiter ins Dunkelgrüne rein mit den Artikel 9 ETFs, das sind die mit einem Impact, also wo die Unternehmen, die in dem ETF drin sind, eine positive Wirkung haben, also nicht nur nichts Schädliches tun, sondern auch noch positiv wirken. Und wenn man da jetzt so ein paar Filter reinlegt, dann hat man auch relativ zügig aus den, wie viel hatten wir vorhin, die 600, die Branchen haben wir rausgeschmissen, da waren wir noch so bei ein paar hundert und jetzt sind wir dann so bei 40 oder 50 nur noch.
Genau, vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück zur 6. Da war noch mal die Frage, ob das eher ohne Währungsabsicherung Sinn macht. Wie von uns beiden so ein bisschen erläutert, es kommt darauf an, wenn man langfristig investiert, dann tendenziell eher weniger, weil es die Rendite schmälert. Genau. Dann
Ah, das wollte ich machen, genau. Und dann ist ganz simpel. Also ich erkläre noch mal in drei Sätzen, wie so ein ETF-Preis entsteht, weil dann kann man sich einmal verstanden, dann kann man das für immer anwenden für das gesamte Anlageleben. Und zwar ein Fonds, ETF ist ein Fonds, das ist ein Topf. In dem Topf sind die Wertpapiere drin. Also ich kaufe einen Anteil, dann fließt mein Geld in den Topf und dann geht den Prozess lassen, machen wir beim nächsten Mal, wie das funktioniert. Aber dann werden dafür die Wertpapiere gekauft und die sind dann in diesem Topf drin. Ja, und natürlich haben diese Wertpapiere einen aktuellen Wert. Und der Topfwert des gesamten Topfes steigt natürlich mit den Preissteigerungen der Wertpapiere in dem Topf und fällt entsprechend, wenn die Wertpapiere runtergehen. Und der mittelfristige Preis, das nennt man auch Nettoinventarwert, der entsteht dadurch, dass man einfach den Wert des Topfes durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile teilt. Ja, weil das ist ja mein Anteil an diesem Topf. Kann man sich sicherlich ganz einfach vorstellen. Das ist der mittelfristige. Und die Kosten, an dem ETF, vom ETF, die der hat, nämlich die Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote oder das, was wir gerade besprochen haben im Hedging, dann vielleicht noch so ein paar Steuern, die da anfallen und so weiter. Also so ein paar Sonderkosten, die nicht in der Gesamtkostenquote drin sind, auch wenn der Name das vorgaukelt, ist aber so nicht. Die fließen raus aus dem Topf. Und die Einnahmen, wie die Dividenden, die Zinseserträge, manchmal auch Wertpapierleiheinnahmen, andere Einnahmen fließen rein. Sprich, je höher die Kosten, also die Kostenhöhe reduziert den Wert des Topfes und damit auch die Performance, also die Wertentwicklung des ETFs über eine lange Zeit. Deswegen sagen Leute, nicht nur wir, sondern auch andere Leute, die sich gut auskennen, sagen, es ist durchaus legitim, einfach die Performance von dem ETF über einen längeren Zeitraum miteinander zu vergleichen. Wichtig, bitte nicht Birnen und Äpfel. Also, man kann sagen, weltweit streuend in Entwicklungsländer inklusive, also MSCI World plus Entwicklungsländer, nicht nur
Genau.
Industrieländer und thesaurierend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich müssen die ein, also die Dividendenzuflüsse müssen ja in allen drin sein, sonst kann ich es ja gar nicht
Ja,
vergleichen.
das
Aber wenn
verstehe
ich
ich
so
auch.
ein gleiches Anlageuniversum habe und eine gleiche ähnliche Struktur, also Hedge kann man auch nicht mit nicht-Hedge, also währungsgesichert vergleichen, sondern eine ähnliche Art, dann kann ich einfach die Performance vergleichen. Und so mache ich das auch tatsächlich selber. Und ich habe das hier jetzt mal gemacht für eine fiktive Auswahl. Kriterien hier waren Welt, nicht nur MSCI, sondern auch die anderen. Es gibt noch mehr Indizes, wie der FTSE zum Beispiel, ist auch ein Anbieter von Indizes. Da vielleicht noch mal zur Info, dass die Indexkosten, also die MSCI-Indizes zum Beispiel, sind ein bisschen teurer als andere. Die ETF-Anbieter müssen auch Lizenzkosten bezahlen. Das fließt auch raus aus diesem Topf, ja. Und deswegen macht es immer Sinn, dann sich nicht auf einen Index zu kaprizieren und zu sagen, ich nehme alle, die ungefähr vergleichbar sind. Also MSCI All Country World, das ist Entwicklungsländer und Industrieländer. FTSE All World, selbe Konzept, nochmal FTSE. Prime All Country World, das ist nochmal auch ein anderer Indexanbieter von Amundi. Der UBS MSCI Acquis, auch MSCI World All Country und so weiter und so weiter. Und ganz unten ist dieser Spider, von dem ich gesprochen habe, den habe ich jetzt nur mal so interessenhalber reingenommen. Aber klar, wenn er so eine Streuung hat, sind zum einen die Schwankungen niedriger und zum anderen ist aber auch die Rendite leicht niedriger. Weshalb ich diesen Punkt hier mache, jetzt sind wir bei diesem nicht auf die 100% Lösung warten. Es ist vollkommen egal. Der Unterschied zwischen dem untersten und dem obersten ist 1% auf 15 Jahre. Das ist so unerheblich. Hauptsache, du machst überhaupt was. Versuche nicht, warte nicht, bis du glaubst, du hast den besten
Ja,
gefunden.
das wird auch nicht
Ja,
passieren,
sondern einfach
ja.
den Fehler versuchen zu
Genau.
vermeiden. Nicht alles in Krypto und nicht alles in deutsche Aktien und nicht alles, ja, in irgendwas anderes.
Genau.
Sondern breit gestreut mit einem langfristigen Perspektive, Kostenfallen vermeiden und dann funktioniert das. Und das kann man, und ich kann, es ist wie immer keine Anlageberatung, keine Empfehlung,
Genau.
aber das ist die, nach diesen Kriterien, die ich genannt habe, alle thesaurierend, alle nicht währungsgesichert, weltweit, inklusive Entwicklungsländer. Das sind alle, die es gibt. Da kann ich einfach einen nehmen. Nachhaltigkeitsfilter habe ich jetzt vorher nicht draufgelegt, aber dann wäre es noch ein paar weniger gewesen und
Genau.
andere. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Also, total einfach, total nachvollziehbar und da ist nicht ein Fehler dabei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt Zufall, bin mit dem Punkt nicht ganz hintergekommen, die Reihenfolge oben, je nachdem, wie weit ich jetzt diesen Graph da entlang gehe mit meiner Maus, das ist jetzt hier ein Bild, das kann ich jetzt nicht vorführen, aber die ändert sich auch laufend. Also es macht keinen großen Unterschied. Ja, in der Session für Fortgeschrittene werden wir das mal mit Themen-ETFs machen, da ist es dann relevant. Da macht es einen Riesenunterschied, aber das kommt erst in 2 oder 3 Monaten, meine ich. Ja.
Genau. Da vielleicht auch nochmal passend die Frage, wählt ihr eher die größeren ETFs oder die größten ETFs, wenn möglich? Also das ist natürlich die Frage, was man mit größte meint, ne? Meint man jetzt zum Beispiel das Fondsvolumen, dann macht es natürlich schon Sinn, jetzt nicht unbedingt das kleinste Fondsvolumen auszuwählen, zu schauen, wie lange gibt es ein ETF schon zum Beispiel, ist möglichst viel Volumen drin. Wenn man jetzt größte meint im Sinne von möglichst viele Aktien drin, dann sind wir wieder bei diesem Core Satellite, dass man wirklich möglichst breit investieren sollte und dann eben die, die nicht so viele Aktien zum Beispiel mit drin haben, eher nur so ein bisschen verteilt mit drumherum.
Wenn es aufs Fondsvolumen abzielt, die Frage, dann ist einfach, man sagt so in der Branche, dass sich ab 50 Millionen verwaltetes Vermögen ein ETF lohnt für den Anbieter. Die werden häufig geschlossen. Als ich das letzte Mal gezählt habe, wie viel zugemacht worden sind. Also wir haben 2.500 jetzt nach 25 Jahren und irgendwie sind so 800, 900 schon geschlossen worden im Verlauf. Also es ist schon, wenn die sich nicht mehr rentieren oder wenn zwei Anbieter zusammengehen, passiert auch gar nicht so selten, und die legen die dann zusammen. Aber da passiert dann nichts. Also ich würde Größe nur dann nehmen, wenn ich unbedingt noch ein Entscheidungskriterium brauche. Gerade hier diese Brot- und Butter-Dinger, also diese wirklich Standard-Produkte, die sind auch alle groß. Und wenn man jetzt sagt, man geht in die Nische rein, dann sind die auch gerne mal kleiner. Da gilt dann auch diese 50-Millionen-Regel nicht mehr. Aber wenn es ihnen oder wenn es dir hilft, das erleichtert, weil du noch ein Kriterium zur Hand bekommst, dann kann man auch gut sagen, also alles über 50.
Genau. Super, dann, wo wir schon jetzt mal einen ETF haben, angenommen, wir haben uns jetzt für einen entschieden, zum Beispiel aus der Grafik von vorhin. Dann ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt an den ETF dran? Das heißt, man muss natürlich erstmal ein Depot haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann gibt es eigentlich zwei einfache Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass wir einen Sparplan einrichten. Das bedeutet, da kann man dann ein Intervall festlegen und sagen, ich möchte zum Beispiel jeden Monat 50 Euro in diesen ETF investieren oder besparen. Das heißt, es ist dann eine Art Dauerauftrag, so kann man sich es vorstellen. Und dann legt man das eben einmal an und dann wird das für einen abgenommen. Also auch gut, wenn man sagt, man will vielleicht nicht so regelmäßig reinschauen, sondern man beschäftigt sich einmal damit, hat dann erstmal was, womit man reinstarten kann, richtet es ein und da auch, wie gesagt, die Möglichkeit, dass man mit relativ kleinen Beträgen auch anfängt. Und das sind ja auch alles so Dinge, die einem psychologisch auch immer ein bisschen hindern, würde ich sagen, dass man denkt, oh Gott, ne, soll ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Und da ist ein Sparplan eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich einfach mal ranzutasten und wirklich mal mit einem Betrag zu starten. Und das kann man natürlich auch jederzeit immer mal, wenn es irgendwie den Monat mal anders aussieht, nach oben oder unten korrigieren. Aber wichtig ist, dass man wirklich kontinuierlich was macht und das erledigt der Sparplan vor allem. Man muss nicht mehr selber dran denken, sondern das wird dann für einen übernommen. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einen Kauf zum Beispiel einstellt mit Limit. Also ganz wichtig, man kann auch ohne Limit einstellen. Das heißt, man sagt einfach, ich nehme es so, wie es jetzt gerade kommt. Das Problem ist, Preise verändern sich. Bis die Order dann mal im Buch ist, bis die ausgeführt ist, kann es da auch eine böse Überraschung geben. Deswegen wirklich immer wichtig, mit Limit einstellen. Da gehen wir dann auch also im nächsten Vortrag, in der nächsten Session in 4 Wochen nochmal detailliert drauf ein, wie das überhaupt funktioniert. Aber einfach wichtig zu mitnehmen. Immer mit Limit einstellen.
Ja, und das, was ich vorhin erklärt habe, mit dem Nettoinventarwert, mit der mittelfristigen Preisentwicklung von dem ETF. Kurzfristig werden die Preise an der Börse durch Angebot und Nachfrage festgestellt. Und das machen wir wirklich ausführlich in einem Monat. Und dann gehen wir dann auch mal eine
Genau.
Order ein. Wenn hier Wünsche sind, welche Depotbank wir nehmen sollen, bitte schreiben. Wir haben eine gewisse Auswahl. Und wir werden tatsächlich auch eine Order aufgeben. Ja, das kommt dann aber beim nächsten Mal. Bis dahin. Aussuchen, anfangen, entspannen und erstmal zurücklehnen.
Genau.
Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten, würde ich sagen. Also ich gebe noch mal ganz kurz mit auf den Weg, wie ETF-Namen zusammengesetzt sind. Danke.
Zusammengesetzt sind, ja.
Und zwar vorne steht immer der Emittent, dann kommt der Anlageschwerpunkt, Index. Manchmal steht da deutsche Aktien und manchmal steht da der Indexname ist unterschiedlich, aber es ist immer der Anlageschwerpunkt. Dann kommt einfach die Bezeichnung als ETF. Das ist UCITS, das steht für die Europäische Fondsrichtlinie, für die EU-Fondsrichtlinie. Und ETF steht meistens auch noch hinten dran, aber nicht immer. Und hinten kommen dann so ein paar Hinweise zur Ausstattung. Also distributing, ausschüttend, accumulating, ist thesaurierend. Ist er in US-Dollar? Ist der ETF in Euro? Ist er gehedged, gesichert? Dann steht meistens hedged da, aber auch nicht immer. SRI oder ESG steht für Nachhaltigkeitskriterien. Wenn man das einmal so ein bisschen drauf hat, dann ist das gar nicht so schwierig. Und wir haben jetzt Zeit. Wir machen
Genau,
mal
wir
kurz,
haben noch ein paar
genau,
Fragen.
wir haben noch ein paar Fragen, aber wir machen mal kurz so eine Suche.
Genau.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gehe ich hier raus. Einen Moment. So, gleich war ich
Genau.
bereite das gerade mal vor. Vielleicht wollen wir bis
Genau,
parallel
machen
ein
wir
paar
mal ein paar
Fragen machen,
Fragen.
genau.
Genau, dann hier die Frage, was sind denn gute Informationsquellen? Also eigentlich auch das, was wir schon ein bisschen mit in der Präsentation drin hatten, zum Beispiel unsere Webseite börsefrankfurt.de. Da gibt es zum Beispiel auch einen ETF-Finder, dass man sich da so ein bisschen durchklicken kann. Auch sowas wie Extra-ETF hatten wir jetzt mit drin. Das sind auf jeden Fall verlässliche Quellen, wo man sich immer informieren kann. Wenn man zum Beispiel jetzt direkt bei einem ETF draufklickt, gibt es da auch den Prospekt, den man sich durchlesen kann. Der wird dann vom Emittenten veröffentlicht. Das ist natürlich auch dann direkt an der Quelle, wo man nochmal versteht, was da genau passiert, wie sich das zusammensetzt, ob das physisch nachgebildet wird oder nicht. Also da ist das eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, mal zu schauen. Genau, ich hoffe, das gibt so einen ganz guten Anhaltspunkt. Dasselbe auch für die Frage bezüglich Übersicht und Anlageklassen. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz viel. Deswegen ist es immer schwer, irgendwie nur so zwei, drei Sachen zu nennen. Aber auch da zum Beispiel einfach auf unserer Webseite gerne mal durchklicken. Da kann man dann auch filtern, ob man eben einen Aktien-ETF haben möchte, einen Anleihe-ETF zum Beispiel. Also das geht da eigentlich ganz gut und ist auch relativ übersichtlich.
So, jetzt muss ich mal gucken, genau übertragen. Jetzt übertrage ich meinen zweiten Bildschirm und jetzt muss ich hier mal kurz die Anwendung wechseln. Ja, müsste gleich gehen, gehe ich von,
Ja,
hoffe
es
ich.
lädt noch. Zumindest sehe ich es gerade noch nicht.
Nee. Sehr schwierig. Also wir sind hier überhaupt keine Freundin von GoToWebinar und PowerPoint. Das ist in der Kombination echt ein bisschen lästig. Ich versuche es nochmal etwas anderes übertragen.
Genau. Da kam auch gerade schon ein Vorschlag für das Depotbankbeispiel rein. Nehmen wir gerne mit. Vielen Dank.
Ja, so, jetzt müsste man das nochmal versuchen. Ja,
Ja, perfekt. Sehr
also es gibt,
gut.
in Deutschland meiner Ansicht nach gibt es drei gute Suchtools, vier. Wir haben selber eins, börsefrankfurt.de. Ich habe natürlich, haben wir einen anderen Geschäftszweck. Also wir haben einfach nicht die Ressourcen,
Ja.
um so viele Daten zuzukaufen. Und deswegen nehme ich jetzt hier ein anderes, einfach um es mal vollumfänglich zu zeigen, die ein paar Minuten. Ich finde auch sehr gut Copilot von Finanzfluss inzwischen, da auch eine gute Suche. Der Kollege, der die da gebaut hat, war übrigens mal bei uns, ein Ex-Kollege. Ja, ich weiß auch, wo die De Ideen
Ja,
herkommen. Und
ja.
das ETF ist noch eine weitere gute Suche. Ich würde nicht so versuchen, egal welcher Bank oder welcher Broker, die mich auf die Suche meiner Bank zu verlassen, weil ich beobachte doch dann gelegentlich mal, wenn die Depotbank dann vielleicht auch ETFs anbietet, an irgendeiner Stelle werden die gerne oben aufgelistet, ohne fachlichen Hintergrund. Noch eine Empfehlung von mir, immer zwei suchen. Also einmal suchen und dann eine andere Suche benutzen und dann gerne auch die von uns, börsefrankfurt.de, um das Suchergebnis nochmal zu überprüfen. Das ist eine, wir pflegen unsere Stammdaten selbst. Die Anbieter auch und da kann einfach mal ein Verhaker drin sein, aber wir kriegen einfach, man kriegt fest, die funktionieren alle gleich und das war das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Also wir haben hier 3.977, nicht wundern, das sind in der extra ETF-Suche sind alle in Europa zugelassenen ETFs drin, nicht nur die, die bei uns in Frankfurt auf Xetra gehandelt werden, das sind diese 2.500. Aber hier, Xetra ist der größte Markt, ja, das bitte nicht vergessen. Das machen wir aber nächsten Monat ausführlich. Und jetzt gehe ich hin und sage Aktien. Wir haben uns ja entschlossen und ich glaube, du sagst mir jetzt mal ein paar Kriterien. Nach was soll ich denn jetzt hier mal suchen?
Okay, Aktien haben wir ja schon. Dann würden wir jetzt einfach mal die Region nehmen, ne? Da hätte ich jetzt gesagt, was haben wir denn da? Vielleicht nehmen wir einfach mal Europa, dass wir nicht immer das MSCI World Beispiel haben.
Ja, sehr gut. Ja, und wir sehen auch hier, ich habe Eurozone, Europa ohne UK und ich habe Europa. Jetzt machen wir es aber mal breit,
Genau,
oder?
machen wir mal möglichst breit.
So, dann
Super.
muss ich natürlich, Land brauche ich jetzt nicht mehr. Guck, ich
Genau.
habe jetzt hier noch 351. Es wird deutlich weniger. Und dann muss ich jetzt hier mal den Sektor rausschmeißen. Das ist wirklich, die funktionieren auch alle so. Ich habe noch keine andere Möglichkeit gesehen. Auch bei uns ist das so. Dann muss ich natürlich auch, das hatte ich vorhin gesagt, Strategien habe ich gar nicht gesprochen. Eine Strategie, also Sektor, Thema haben wir erklärt. Eine Strategie ist zum Beispiel Dividendenstrategie als Beispiel. Und da sind dann ETFs, die Unternehmen im ETF starke hohe Dividendenrendite haben oder starkes Dividendenwachstum. Sowas nennt man dann Strategie. Also es ist einfach die Zusammensetzung von dem Index wird nach der Strategie verändert und die Gewichtung wird verändert. Das ist auch ein Satellit. Bitte nicht von dem Thema Dividende an der Stelle täuschen lassen. Die verändern, es gibt Marktphasen, in denen die entwickeln die sich einfach besser als der Gesamtmarkt und es gibt Marktphasen, in denen entwickeln die sich schlechter. Deswegen schmeiße ich die jetzt hier mal für unser Kerninvestment raus, für den Einstieg. So, und dann haben wir ja gesagt, ach ja, wenn man übrigens vermögenswirksame Leistungen bekommt, es gibt zurzeit in Deutschland drei Banken, die das anbieten. in ETFs die anzulegen. Eine ist Oscar, das ist eine App von auch von Finanzen.net, wieder Finanzen. Und da legt man in einen Robo-Advisor von Scalable an, glaube ich. Dann ING bietet, nee, die Comdirect bietet es doch an, aber über die FNZ-Bank
Genau.
oder die FNZ-Bank direkt. Also es gibt drei Anbieter, mit denen man in ETFs vermögenswirksame Leistungen, ja, maximal für Arbeitnehmer 40 Euro im Monat. Kleinvieh, macht auch
Aber
viel Mist über
ja,
einen langen
klar, auf jeden
Zeitraum.
Fall, wenn man
Ja.
das Angebot hat, sollte man schon
Ja,
nutzen.
und da kann man hier an dieser Stelle kann man ja direkt auch sagen, ich will nur solche haben. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Replikationsart war mir egal. Ich schmeiße jetzt hier noch die Währungssicherung raus. Nein. So, ja, das Netz ist hier ein bisschen überfordert, weil wir parallel auf zwei Rechnern auch
Genau.
noch diese Session machen. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ah nee, ich bin ja in Europa. Wenn man oben nur die Welt hat, dann hat man die Entwicklungsländer und die mit und ohne gemischt. Aber ich habe hier die Möglichkeit auch zu sagen, über Indexauswahl zu sagen, oder Länder da unten auch noch mal das ein bisschen einzuschränken, dass ich da mich festlege bei Regionen. So, dann wollte ich noch rauswerfen, die Ausschüttung da. Wir machen jetzt hier mal keine Ausschüttung, haben wir noch 79. Okay, jetzt ist es gar nicht so wenig. Mal gucken, was da passiert.
Genau.
Und ich sehe hier am Namen, ich bewege mich hier in zwei, das ist ein Stoxx-Index, das ist eigentlich der bekannteste, der Stoxx 600. MSCI Europe ist eine Alternative. Ich habe hier noch Nachhaltigkeit drin. Ich habe die alle zusammen. Ja, die sehen für mich jetzt alle, na, FTSE 100 hat da nichts zu suchen, glaube ich. Müsste ich mal nachgucken. Eigentlich war
Genau,
das für
eigentlich.
mich ein spezieller. Das ist jetzt breit. Aber eigentlich hatte ich, ja, wahrscheinlich lässt er sich nicht anders raus. Ausschließen. Aber das ist egal, oder? Ein Schweizer, ich habe da noch Länder drin. Kann ich die rausschmeißen? Ohne Länder, danke.
Genau.
Also, jetzt habe ich noch
Man sieht,
59.
man kann wirklich viel filtern und man
Ja.
kommt da auch mit wenigen Klicks, eigentlich kann man das ganz gut
Ja.
runterbrechen.
Ja. Und was ich jetzt mache, ich sortiere die nach den Kosten. Da oben, Anzeige, Kreio hinterlegt, das ist Werbung. Aber der stört mich trotzdem jetzt nicht. Und ich nehme mal jetzt alle mit bis, wir reden hier über 0,06, also wir sind hier echt extrem günstig, 0,10.
Genau, das passt vielleicht auch gut zur Frage nochmal Unterschied
Ja.
ETF-Fonds. Also ein Unterschied ist auf jeden Fall die laufenden Kosten. Also ETFs haben den Vorteil, dass sie einfach deutlich günstiger sind und auch leicht handelbar, einfach dadurch, dass man sie über die Börse jederzeit kaufen und verkaufen kann. Ansonsten gerne auch nochmal in unsere vorherigen Sessions reinschauen auf YouTube. Da gibt es auch nochmal einen detaillierten Dive-In, was der Unterschied denn genau ist und was ein Vorteil zum Beispiel ein ETF gegenüber einem Fonds hat. Auch wenn es prinzipiell natürlich auch immer gute Fonds gibt, das soll jetzt hier keine Anlageempfehlung sein, aber
Es gibt auch gute, nur die Kunst ist, die zu finden.
genau.
Also, Stichwort ist hier aktiv-passiv.
Ja.
Einfach nochmal die zweite Session haben wir das ausführlich gemacht. Oder die
Genau.
erste, ja.
Ja.
Ja, einfach nochmal reinschauen.
Genau.
Da sind wir intensiv darauf eingegangen. So, was ich jetzt nochmal gemacht habe, nicht wundern, weil wir jetzt einen Performance-Vergleich gleich machen, habe ich nochmal alle älter als 5 Jahre nur genommen, aber nur, um zu zeigen, wie ich die Performance vergleichen kann, weil wenn einer ganz jung ist, kann ich das ja nicht wirklich gut vergleichen. So, jetzt würde ich mal alles unter 15 markieren, also 0,15. Das ist auch willkürlich. Nur um es mal zu zeigen. Da ist jetzt auch nichts drin. Ja, jetzt habe ich alle, die günstiger sind als 0,15. 14 Stück immer noch. Ich kann mir die Auswahl nochmal anzeigen lassen. Und jetzt mache ich meinen Lieblingsvorgang an dem Ganzen. Wo ist es? Wo ist mein Küchchen? Da vorne. Das zieht immer mal woanders hin, je nachdem, wo man gerade ist. Wunderbar. Und jetzt kein Schreck kriegen. Wir sehen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Das sind alles jetzt über maximal möglich, seit Vergleich. Ja, das sind die 5 Jahre, weil da ein paar Jüngere dabei sind. Und ich kann genauso, wie ich mein Bild eben hatte, da hingehen und kann sagen, okay, unten der ist nachhaltig, ja, das sind ein paar nachhaltig Klimageschichten drin. Kein Wunder, dass die schlechter sind, weil was rennt zurzeit? Fossile Brennstoffe seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und Rüstung. Logisch, ja. Aber vorher hatten wir eine Zeit, da waren die Nachhaltigkeitskonzepte besser. Aber es ist eine Momentaufnahme. Es ist immer alles eine Momentaufnahme an der Börse. Und nach meiner Logik würde ich hier jetzt den, oh, es ist sogar auch ein nachhaltiger da würde ich den einfach den obersten nehmen. So kann man eine Auswahl machen. Zap.
Genau. Super.
Klappe tot, Klappe zu, nein. Das war es
Ich
eigentlich
denke,
auch
das war mal ein
schon.
ganz guter praktischer Einblick
Ja,
auf jeden
ich mache
Fall, ne?
das hier mal
Weil
wieder
ich glaube, man
zu.
hat einfach oft diese Blockade, dass man denkt, oh Gott, wie soll ich das jetzt hier irgendwie rausfinden? Also von daher, ja.
So, fünf Fragen. Es kommt Zeit für Fragen.
Genau, wir haben noch ein paar offene tatsächlich.
Ja.
Da war noch die Frage, es gibt ETFs, die monatlich bzw. quartalsweise Dividenden zahlen. Wie ist der Zusammenhang zwischen den Dividendenzahlungen der Unternehmung und den turnusmäßigen Auszahlungen?
Eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur das Konzept. Normalerweise so die klassischen ETFs haben vier Dividendentermine pro Jahr. Und da ist jetzt das Stichwort passives Einkommen, ja, oder Entnahmephase. Also wenn man dann, ne, ich habe es nicht mehr so weit wie du, ja, wenn man dann da rangeht, sein Vermögen aufbrauchen zu wollen, dann gibt es wirklich Leute, die bevorzugen diese häufig ausschüttenden ETFs. Das kommt vor allen Dingen aus den USA. Da sind ja meine knapp 60% Leute investiert. Und ganz stark, also ganz starke Element der Altersvorsorge sind die Aktieninvestments in ETFs und die wollen dann einfach eine monatliche Ausschüttung haben. Es gibt auch Anleihenfonds, kenne ich auch welche, die auch monatlich ausschütten, genau aus dem Grund. Also das hat jetzt gar nichts damit zu tun, wer da drin ist, welche Unternehmen, weil die zahlen ihre Dividenden ja total unregelmäßig, aber einfach der ETF an sich schüttet einfach regelmäßig aus. Natürlich haben wir sowas wie eine Earnings Season, da werden die meisten Dividenden gezahlt, das ist dann so Mai, Juni, Juli, aber trotzdem strecken das die ETFs dann über einen längeren Zeitraum.
Genau, da auch gerne nochmal in unsere letzte Session von Mittwoch reinschauen, letzte Woche Mittwoch. Da haben wir auch ganz detailliert über ETFs und auch Ausschüttende gesprochen, also auch bezüglich Dividendenzahlungen, welche Häufigkeiten es gibt und so. Also, wenn da Interesse besteht, wir haben ganz viel Material auf unserem Kanal, deswegen verlinken wir da auch mal ganz gerne
Machen
nochmal
wir. Das
drauf.
schicken wir auch noch einen Link zu mit.
Perfekt. Dann nicht mal noch eine Frage: Wie finde ich Kurzzeit-ETFs?
Ist jetzt ETF, ist jetzt gemeint für die kurzfristige Anlage oder ist jetzt gemeint mit einer festen Laufzeit? Das wäre nochmal, aber ich kann versuchen, beides zu beantworten. Kurzfristige Investments in ETFs bewege ich mich unter einem Jahr im Geldmarktbereich. Da gibt es Geldmarkt-ETFs, die quasi nahezu, also den Estra abbilden. Das ist der Interbankenzinssatz overnight, über Nacht zwischen den Banken. Näher komme ich an den EZB-Zins im Euroraum nicht ran. Und die gibt es auch für andere Währungen, aber wenn ich in Euro denke, bin ich bei einem Jahr definitiv nicht in einer anderen Währung, um dieses Währungsrisiko nicht noch drauf zu haben. Und das ist jetzt was für den ganz kurzfristigen oder ganz kurz laufende Anleihen. Ich habe tatsächlich das gesamte letzte Jahr auf allen Börsentagen über das Thema gesprochen und da haben wir hier auch mal eine Börse-at-Home-Session gemacht. Taktisches Investieren mit ETFs. Mit Geldmarkt-ETFs oder kurzlaufenden Anleihen-ETFs. Das ist ein anderes Universum. Können wir sicherlich auch nochmal wiederholen hier im Rahmen der Einstiegsreihe, wahrscheinlich dann so in 3, 4, 5 Monaten.
Genau. Also von daher, wenn irgendwelche Themen offen sind, auch gerne immer uns mitgeben. Wir haben schon ein bisschen was vorgeplant, aber für Inspiration immer dankbar. Ansonsten würde ich sagen, da war noch eine Frage, wo du die 5 Jahre angewählt hattest bei extra ETFs. Wahrscheinlich links an der Seite
Links
irgendwo.
an der Seite, da gab es dann auch, man konnte noch aussuchen, Mindestvolumen, Mindest-ETF-Fondsvolumen oder mindestverwaltetes Vermögen. Ja.
Genau, aber ich würde sagen, sonst sehe ich
Ja.
gerade keine offenen Fragen mehr.
Wunderbar, wir schicken wie immer einen
Genau.
Link zur Aufzeichnung. An alle, die jetzt heute dabei waren, nicht wundern, dass das wieder direkt kommt von mir selber, weil ich momentan Probleme mit unserem Newsletter-Tool habe. Ich kann die Leute nicht importieren, die heute dabei waren. Macht nichts. Ich schicke auf jeden Fall persönlichen Link und es kommt aber auch der reguläre Webinar-Newsletter, kommt auch am Donnerstag, auch mit dem Link zur Aufzeichnung und mit auch der Präsentation laden wir hoch in unser Content-Management-System und schicken einen Link mit.
Genau, perfekt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen und dann bis nächste Woche Montag vielleicht.
Bis nächste Woche. Nächste Woche ist der Hartwig Eigenbrot da. Stimmt, wir müssen noch ein bisschen Promo machen für
Genau.
die nächste Session. Und mit dem spreche ich über Finfluencer, also Erklärmenschen im Internet, in den sozialen Netzwerken, wie man da den Schindluder erkennt. Ganz wichtiges Thema, finde ich. Und
Auf
spannend,
jeden
der
Fall.
Hartmut, Hartwig und ich, wir haben nicht dieselbe Meinung. Also ich glaube, wir werden uns auch ein bisschen, wir werden ein bisschen diskutieren. Und
Sehr
dann
gut.
unseres nächste Mal zusammen ist dann im Oktober, ich glaube
Genau, am 6.
am
dann.
6. Oktober. Und dann machen wir, wie schon angekündigt, den ETF-Handel.
Genau, super, alles klar.
Alles Gute!